Wir arbeiten nach den Bedürfnissen der betroffenen Person und nicht, wir gucken, dass wir diese betroffenen Person, auch wenn es Inklusion heißt, wieder zurückzudrücken.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast, deinem Lieblingspodcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich habe kürzlich den Film Systemsprenger gesehen und habe mir gedacht, wow, das ist ja schon ganz schön heftig, was manche Kinder oder auch Jugendliche erleben müssen. Und dann bin ich durch Zufall auf Puzzle Inklusion gestoßen. Und da gibt es den Pablo Schönberger und den habe ich heute eingeladen. Und wir wollen heute über diese Kinder und Jugendlichen sprechen, die sogenannten Systemsprenger. Hallo Pablo.
Hallo Sven.
Ist das jetzt so richtig, wie ich es gesagt habe?
Genau, also da beginnen sich ja die Geister schon zu scheiden. Und zwar spreche ich nicht von Systemsprenger, sondern ich gehe hier schon gezielt rüber. Und deswegen heißt das ja auch Puzzle-Inklusion, Drop-out, Drop-in. Weil ich sage nicht, dass diese Personen das System gesprengt haben, sondern dass die Personen von dem System einfach eingeengt und gesprengt wurden. Ich hole die, die drauf sind, wieder rein.
Was Puzzle-Inklusion mit den Systemsprengern oder mit den sogenannten Systemsprengern zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Aber Pablo, zuerst bin ich auf deine Vorstellung gespannt. Du kommst aus Ecuador, bist in Hannover aufgewachsen, bist über Norwegen zu dem gekommen, was du jetzt machst. Eine super spannende Geschichte. Und dann gibt es noch deinen Vater, den Professor Dr. Franz Schönberger, der ja schon Pionier in seinem Bereich war. Fang mal an.
Ja, sehr gerne. In der Tat ein sehr interessanter Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und zwar wirklich stark inspiriert durch meinen Vater, der damals an der Universität in Hannover in den 80er Jahren Heilerziehungswissenschaften unterrichtet hat. Und ich habe meine erste Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel damals gemacht, Telekommunikation, weil ich gar keine große Lust hatte, überhaupt mich mit der ganzen Pädagogik, Psychologie von behinderten Menschen etc. auseinanderzusetzen. Habe bei meinem Vater aber immer wieder mitbekommen, dass er versucht hat, gerade in der konservativen Zeit, die damals vorherrschte, bei den behinderten Menschen im Umgang mit denen, dass er komplett andere Wege versucht hat zu gehen. Er ist oft angeeckt, hatte natürlich eine hervorragende Position, dementsprechend konnte er seine Meinung auch immer vertreten, wurde gehört, aber nicht immer angenommen, logischerweise, wie das zu der damaligen Zeit auch so üblich war. Ich selber habe dann viel später nach mehreren Umwegen 2000 eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, weil ich damals davor auf der Expo 2000 noch gearbeitet hatte und gemerkt hatte, nee, ich möchte etwas komplett anderes machen. Und ich fand das dann doch ganz spannend, in einem Gespräch, das ich mit meinem Vater geführt hatte, in diesem Bereich mal reinzugehen. Nachdem ich dann als Projektleiter auf der Expo 2000 gearbeitet hatte, habe ich dann gemerkt, dass mit dieser Heilerziehungspflege, ich habe damals in einem anderen Stift in Hannover das gemacht, bin dadurch dann immer mehr und mehr in diese relative Inklusion hineingekommen. Damals hat man von Systemsprengern gesprochen, habe dort an einer Schule gearbeitet. Damals hieß sie noch Werner-von-Dicke-Schule, heute Mira-Lobe-Schule. Und bin dann nach meiner Ausbildung und mit den vielen Gesprächen, die ich von meinem Vater gekannt hatte, bin ich dann nach Norwegen gegangen und war damals eine Beziehung. In Norwegen habe ich dann gemerkt, dass das, was ich gelernt hatte, beziehungsweise die Gespräche, die ich mit meinem Vater geführt hatte, in Norwegen überhaupt nicht geholfen haben, weil die Norweger die Inklusion wirklich im Blut haben. Also in der Pädagogik sind die skandinavischen Länder den Deutschen, also den Europäern in vielen Bereichen ja weit, weit voraus. Das hat auch mit dem System etwas zu tun, was in Deutschland ja immer wieder zu großen Schwierigkeiten auch führt und natürlich auch zu der grundinneren Einstellung.
Du hast auf deiner Homepage aufgelistet, was Norwegen bietet. Das ist ja eine ganze Masse. Also zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, Zeit ist zum Beispiel in Norwegen ein ganz, ganz großes Thema. Und das haben wir Deutschen ja leider nicht. Es muss ja alles immer ganz schnell gehen.
Genau, richtig, genau. Also das ist ganz, ganz interessant. Ich habe damals, dann weil ich die Sprache noch nicht so richtig kannte, um den kleinen Schwenk da zu machen, ich habe in Berlin die Möglichkeit gehabt mit meiner damaligen Gewirtin in den so einen norwegischen Crashkurs zu besuchen für 3-4 Monate. Ich habe gemerkt, das funktioniert bei mir nicht. Bin dann lieber durch Berlin getingelt. Und als ich dann nach Norwegen kam, Entschuldigung, da habe ich dann die Sprache erlernt und bin dann immer mehr auch in die Philosophie der Norweger eingedrungen, weil ich viele norwegische gute Menschen kennengelernt habe im Bereich der Pädagogik und dort dann gemerkt habe, haben wir ein Problem mit einem dieser jungen Menschen, dann nehmen wir uns die Zeit, um dort hineinzukommen. Und deswegen komme ich auch von Systemspringer weg zu Dropout, Drop-In. Wir bauen das System so um, dass den Menschen geholfen wird, was ja Inklusion eigentlich sagt. Wir arbeiten nach den Bedürfnissen der betroffenen Person und nicht, wir gucken, dass wir diese betroffene Person, auch wenn es Inklusion heißt, wieder zurückzudrücken.
Jetzt hat dein Vater promoviert, Professor, Doktor. Jetzt kommst du aus Norwegen zurück und sagst, Papa, das, was du hier machst, ist alles Mist. Ich weiß, wie es geht.
Ganz so ist es jetzt auch nicht, weil mein Vater für die damalige Zeit hervorragende Arbeit geleistet hat und auch mit einigen tollen Professoren und Doktoren, die ich kennengelernt habe, damals als Jugendlicher, wirklich gezeigt hat, wir müssen mit den Menschen anders umgehen. Nur das System in Deutschland, in Niedersachsen, Hannover, ist anders aufgebaut als in Norwegen. Ein Beispiel, das ich immer wieder treffe, ich treffe verzweifelte junge Menschen an, die gerade in ihrem System nicht zurechtkommen, deswegen Systemsprenger. Und dann müssen sie in diesem System auch noch die Menschen, die Systemsprenger in Anführungszeichen bevormunden, auch noch siezen. Und ich habe immer, dass ich sage, duzt mich einfach, sagt einfach du. Und dann bekomme ich immer wieder zurück, in Deutschland, da siezen wir, weil sonst haben wir keinen Respekt. Und dann habe ich gesagt, in Dänemark, in Schweden und in Norwegen, da duzt man sich und alle haben Respekt. Also es hat damit nichts zu tun, sondern es hat einfach so mit der inneren Einstellung zu tun. Und die ist bei mir, dass ich da wirklich dann in Norwegen dann auch studiert habe, um in diesen Bereich reinzukommen. Das, was ich hier erlebt habe in Deutschland, muss man, wenn man damit arbeiten möchte, komplett umstellen. Und deswegen bin ich auch viel mit Behörden angeeckt, habe viele Diskussionen mit Lehrkräften geführt, mit Eltern geführt, mit gewissen Vereinen geführt, um dort festzustellen, dass zum Beispiel Schulbegleitung ist ja ein großes Thema. Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, weil in vielen Bereichen das gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Warum nicht?
Schulbegleitende, sage ich immer, sind fantastische Menschen in vielen Bereichen. Habe ganz tolle da auch kennengelernt. Ich habe selber mal als Teamleitung für Schulbegleitung gearbeitet in einer Firma und habe dann festgestellt, dass die Schulbegleitenden oft ganz alleine da sind. Das heißt, da kommt eine fremde Person zu einem Kind Nummer X. Das Kind ist hippelig und aufgeregt und kann sich nicht konzentrieren. Die Person Schulbegleitung soll zu dem Kind sich hinsetzen, mit dem Kind zusammenarbeiten. Und dann kommt der erste kritische Punkt, weil ganz oft viele Lehrkräfte in diesem Schulsystem die Schulbegleitende erst einmal als Fremdkörper wahrnehmen und nicht als Team. So, das heißt, die Schulbegleitenden sind oft auf sich selbst angewiesen. Das andere ist, die Schulbegleitenden sollen gleichzeitig dieses Kind, junge Wesen begleiten und unterstützend tätig sein. Und ich habe oft mitbekommen, ganz, ganz oft, dass die Schulbegleitenden dann aber oft den Ersatzlehrer spielen können dürfen müssen für die Lehrkräfte. Oder aber sie werden als Hilfshiwis ausgenutzt. Sprich, sie sollen dann mal Druckpapier holen oder dies und jenes machen und sich um 3-4 Kinder kümmern, obwohl das laut Verordnung der Stadt überhaupt nicht zulässig ist.
Was würdest du jetzt in dem Bereich ändern, in dem Bereich Schulbegleitung?
Das ist ein schwieriges Thema, weil das System so in sich ja schon nicht sehr viel funktioniert. Also ich habe Schulen gemerkt, einige Schulen von ganz, ganz vielen, mehreren Dutzend, die ich kennenlernen durfte, wo das einigermaßen gut funktioniert, weil die Schulbegleitenden ja wirklich auch ein Team der Lehrkörperschaft geworden sind. Das fand ich hervorragend. Da kann man einiges reißen. Und das andere ist einfach, dass ich der Meinung bin, dass man den Schulbegleitenden oft auch mehr Freiräume geben muss, damit die wirklich die Ansätze der Inklusion auch mitarbeiten können. Weil diese Kinder und Jugendliche, nehmen wir mal ein Kind, das GE hat, das wird dann von den Eltern, weil es soll ja dann nicht auf eine Förderschule gehen, sondern kommt in Anführungszeichen auf eine Schule für normale Kinder ohne Lernbehinderung. Jetzt hat dieses Kind aber eine Herausforderung, dass sie bestimmte Bereiche gar nicht erfassen kann. Sagen wir mal, hat ADHS oder Autismus oder was weiß ich, alles Mögliche, G. Und jetzt sollen diese Kinder etwas erlernen, wo andere Kinder schon Herausforderungen haben, aber die es schaffen, weil sie die Möglichkeit haben, zu Hause sich noch hinzusetzen. Jetzt haben wir einen Jungen oder ein Mädchen, 10, 12 Jahre alt, geht an eine Schule, Privatschule, und soll dort den Lernstoff mit hineinbekommen. Die Schulbegleitende kann in diesem Bereich nur in der Schule versuchen, unterstützend tätig zu sein. Ist ja keine Lehrkraft. Die Kinder sind dann hoffnungslos überfordert, weil oft die Kinder eigentlich mehr Freiräume brauchen. Das heißt, nach 20 Minuten machen wir mal 20 Minuten Pause. Oder was wir in Norwegen viel damals gemacht haben, ist mit solchen Kindern, du kannst nicht im Unterricht ruhig sitzen. Dann gehen wir doch raus in die Natur. Dann lernen wir draußen in der Natur. Wir gehen am Strand spazieren, im Wald spazieren. Wir sammeln Tannenzapfen, das habe ich viel gemacht. Haben wir Tannenzapfen gesammelt und haben gesagt, so, wie viel hast du jetzt gefunden? Oh, ich habe 12. Ja, dann nimm mal die anderen 5 von mir dazu. Wie viel hast du? Und schon hat man eine Mathe-Einheit. Oder, ne, oder wir haben, weil ein Kind sich nicht sportlich betätigen wollte, haben wir einfach Steine ins Wasser geworfen und sind dann, weil es warm war, hinterhergerannt. So, schon hatten wir ein kleines Sporteimer. Einheit. Also die
Flexibilität. Kann nur einfach sein, ne?
Ganz genau, ja.
Lass uns ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen. Lass uns doch mal ganz kurz den Ausdruck Systemsprenger benutzen. Wann ist denn ein Kind überhaupt ein Systemsprenger? Und ist das eine Seltenheit oder kann man sagen, dass in jeder Klasse ein Systemsprenger-Kind sitzt?
Ein Systemsprenger per Definition ist, wenn es nicht in das System reinpasst, was vorgegeben ist. Eine Klasse mit 30 Kindern müssen alle 30 Kinder in der Regel ruhig sitzen, müssen ihren Schulranzen abgelegt haben, müssen erkennen, die Lehrkraft kommt rein, müssen erkennen, welche Materialien werden jetzt verwendet und können nicht einfach sagen, ich habe jetzt Durst oder muss auf Toilette, sondern ich muss erst einmal funktionieren. Jetzt kommt irgendeine Person X von diesen Kindern und kann das nicht. Dann sprenge ich dieses System laut per Definition. Das ist eine. Genau. Das heißt, diese Kinder, erlebt man ja oft, die werden ja dann, weil das ist ja so üblich, also oft üblich, werden ja dann auf irgendeine Art und Weise sanktioniert. Anstatt mit den Kindern eine Lösung zu finden, gibt Schulen, die das machen, muss ich auch mit eingreifen, logischerweise, und auch Lehrkräfte, die sehr engagiert sind. Aber in gut 90%, sage ich, so wie ich das erfahren habe, werden diese unruhigen Kinder dann sanktioniert, indem sie dann aus der Klasse müssen. So, dann fliegen sie das erste Mal aus dem Unterricht, die Kinder werden unruhiger, dann versucht man mit Lehrkräften nach Lösungen zu suchen, weil die Eltern müssen ja arbeiten, die können ja nicht einfach zu Hause bleiben. Dann geht man mit den Kindern zu irgendwelchen Ärzten, die Kinder bekommen dann irgendwelche Medikamente, die sollen ja die Kinder ruhig stellen. Damit ist aber dem System nicht geholfen, der Kinder, also dem System der Kinder nicht geholfen, sondern dem System der Lehrkräfte, sprich der Schulbehörde, die sagt, wir haben eine Schulpflicht von so und so vielen Jahren und das Kind muss da durch, egal wie. Und da muss ich sagen, das ist das eine mit, da sprengen die das System, sprich Systemsprenger.
Gibt es mittlerweile in jeder Klasse so ein Systemsprenger-Kind oder ist das eher eine Seltenheit?
Pauschal gesagt gibt es das in jeder Klasse, nicht in nur einer Klasse. Bei manchen tritt das häufiger auf. Also selbst auf dem Gymnasium mit 20, 30 Kindern ist irgendeiner dabei oder eine, die das System in gewisser Weise sprengt. Nur die können öfters gut mitgenommen werden noch, wenn sie denn eine Familie haben, die mitmacht, weil Gymnasium ja andere Voraussetzungen hat. Je niedriger wir runtergehen, Realschule, Hauptschule oder die IGS oder KGS, wie die heißen, da kollabiert das Ganze.
Ich habe den Film gesehen, Systemsprenger. Ich habe häufig eine Vorschau gesehen und habe mich an den Film nicht rangetraut. Habe dann irgendwann den Mut zusammengenommen, sage ich mal, und habe mir diesen Film angeguckt. Das ist ja auch nicht so eine leichte Kost, die du mal eben auf einen Samstagnachmittag guckst, sondern der hat bei mir wahnsinnig viele Emotionen ausgelöst. Ist das so Normalität oder ist das jetzt total übertrieben, was da gezeigt wurde? Wobei die schauspielerische Leistung von diesem Mädchen fand ich einfach genial. Das muss ich dazu sagen.
Also ich sage es ganz offen, der Film ist in vielerlei Hinsicht, entspricht er nicht dem Standard. Definitiv nicht. Also ich habe den Film auch gesehen und ich bin hin und her gerissen gewesen zwischen, was ist das für ein Quatsch, und zwischen, wow, endlich wird was gezeigt, um mal zu zeigen, was Systemsprenger ist und wie die Arbeit ist. Weil ja, der Film hat in den Bereichen nicht zusammengepasst, als dass ein schulbegleitender Kinder mit nach Hause nimmt. Das geht per Gesetz schon gar nicht. Ein schulbegleitender kann nie ein Kind mit nach Hause nehmen. Selbst in Einrichtungen sollen die Sozialpädagogen etc. pp. Auch gar keine Kinder mit sich ins Privatleben nehmen. Definitiv nicht. Oder alleine zelten gehen und sowas in der Richtung, was ja gemacht wurde. Aber ansonsten hat der Film mich ebenfalls sehr, sehr berührt, weil ich einfach gemerkt habe, hier wird ein Thema endlich mal angegangen, um das der Öffentlichkeit mal zu zeigen, zu signalisieren, hört mal zu, das sind Systemsprenger, was können wir da machen? So ein kleiner Hilferuf, Weckruf, fand ich daher auch wirklich gut.
Jetzt hast du gesagt, das ist nicht erlaubt, dass der Pädagoge oder die Pädagogin oder die Sozialarbeiterin Kinder mit nach Hause nimmt. Aber ich denke, gerade in dem Bereich ist auch eine 1-zu-1-Betreuung total wichtig, oder?
Ganz genau. Da kommen wir auch zu dem Beispiel, was ich gerne mit hineinziehen möchte in dem Fall. Als ich aus Norwegen zurückkam, habe ich als Teamleitung Schulbegleitung gearbeitet und die Behörden haben schnell mitbekommen, dass ich anders ticke, denke. Und haben dann immer die Kracherkinder rübergeschickt in diese Firma, damit wir dort mit denen arbeiten, beziehungsweise meine Wenigkeit, und nach Lösungen suchen. Und darüber bin ich an ein Kind gekommen. Ich nenne das mal Person X. Und diese Person war da schon in mehreren Einrichtungen gewesen. Sollte dann an einer Schule, Förderschule in Hannover weitermachen, konnte aber nicht, weil es einfach extrem aggressiv war und ist dann wieder in diverse Einrichtungen gekommen. Ich habe nach Lösungen versucht zu suchen und habe da halt gesagt, hier kann nur eine 1-zu-1-Betreuung helfen plus zusätzliches Personal, pädagogisches Personal. Die Stadt hat erst lange Zeit versucht, andere Möglichkeiten zu finden. Dieses Kind X war in 9, 13 verschiedenen Einrichtungen in Deutschland unterwegs, bis es dann auch zu extremsten Verletzungen bei Mitarbeitenden gekommen ist, weil das Kind sich halt gewehrt hat. Es wurde punktfixiert. Also 5-Punkt-Fixierung, genau, medikamentös stark beeinträchtigt, war mit der Polizei unterwegs etc. Ich habe da mit dem Kind X angefangen, intensiv zu arbeiten. Und früher von einer 3-zu-1-Betreuung sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass er eine 1-zu-1-Betreuung hat, rund um die Uhr, in einer eigenen Wohnung, das Kind X. Und dieses Kind X auch es wieder geschafft hat, in die Schule zu gehen, und zwar in dem Tempo, das dieses Kind X auch wirklich braucht.
Wie alt ist das Kind, wenn ich fragen darf?
Jetzt ist das Kind ein junger Erwachsener geworden, 19 Jahre alt. Als es angefangen hatte, war es 13 Jahre alt. Es sind dann noch Vorgeschichten gewesen, wo es schon mit 6 Jahren losging. Und hätte man da schon früh genug eingegriffen, hätte Person X wahrscheinlich eher geholfen werden können.
Die Schuld ist ja nicht bei dem Kind zu suchen, sondern die Schuld ist ja ganz klar, also sage ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, die Schuld ist doch ganz klar im Familienhaus zu suchen, oder?
Die Schuld bei Person X ist in vielerlei Hinsicht, ohne jetzt den Datenschutz zu brechen, weil es gibt ja auch ganz viele andere Kinder X, die ebenfalls so etwas durchgemacht haben und auch durchmachen, sind im familiären Umfeld in einer Linie zu suchen und im System der Behörden, die da aus vielerlei Hinsicht erst einmal aus meiner Sicht für Person X und bei anderen Personen X Kindern auch versagt haben, weil gerade Jugendämter immer wieder auf das Klassische zurückgreifen und sagen, Herr Schönberger mit der Puzzle-Inklusion als ein Beispiel, wir können mit Ihnen nicht arbeiten, wir würden gerne mit Ihnen arbeiten, sehr, sehr gerne, weil Sie haben tolle Ideen. Wir haben hier Kinder, die das auch alles brauchen, aber dann geht's los. Und das Aber heißt, ich müsste mit denen die und die Verträge abschließen, dann würde mir die Individualität und die hohe Flexibilität, die ich brauche, verloren gehen. Das heißt dann, das Kind kommt zum Beispiel, müsste einen Raum haben, was genau die und die Quadratmeterzahl hat, die und die Breite von der Tür hat, die und das Bett hat, hier und da ein Löcher, was weiß ich nicht alles. Das Kind muss das und das bekommen und das geht nicht, weil ich sage immer wieder, Wenn wir solche Kinder X haben, müssen wir auf die Bedürfnisse dieser Kinder X eingehen und nicht, was den Jugendämtern per Gesetz vorgeschrieben wird. Und deswegen ist das so extrem schwer zu beantworten. Ja, einmal ist das im familiären Umfeld zu suchen und B, auch im System der Behörden.
Ich finde das ganz schlimm in diesem System, dass ja alle Kinder über einen Kamm geschoren worden. Es ist ja nicht so, dass das Kind A die Behandlung kriegt, B die und so weiter, sondern es ist ja erstmal einheitlich alles.
Genau, das ist in vielen Bereichen einheitlich, richtig. Das liegt einfach auch an dem veralteten System, was ist. Ich bin ja sehr eng mit der Stadt im Austausch und der Region und ich weiß zum Beispiel, das kann ich jetzt so sagen, dass in den Behörden, mit denen ich jetzt arbeite, Eingliederungshilfe Hannover, Stadt Hannover, ein Umdenken stattfindet, indem man sagt, wir müssen wirklich schon früher mit reingehen. Und natürlich sind die Kosten hoch. Die Kosten sind extrem hoch zum Teil. Nur ich haue jetzt einmal richtig viel Geld raus und habe dann Kinder, die dann doch der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben können. Manche können, wenn man früh genug eingreift, auch selbstständige Steuerzahler werden. Und dann habe ich das, was ich möchte, nämlich Steuerzahler.
Was kann ich denn als Otto-Normalverbraucher machen, wenn ich jetzt irgendwie merke, Mensch, bei meinen Nachbarn, da ist irgendwie was komisch. Das Kind weint ganz oft, das Kind ist aggressiv, das beobachte ich. Viele machen dir die Augen zu. Was wünschst du dir da? Weil da geht's ja im Endeffekt schon los. Es muss ja erstmal was passieren. Meistens ist es ja so, bis überhaupt irgendjemand eingreift. Und das kann ja lange dauern.
Das kann in der Regel wirklich sehr lange dauern, genau. Viele Eltern sind auch hoffnungslos überfordert. Ich habe gerade einen Fall, wo ich auch Person X dazu sage, wo die Mutter Kind X hat, was sehr unruhig ist. Die wohnt in einer Wohnung, darüber wohnen wieder Leute. Und ein Part in diesem Wohnblock reagiert extrem empfindlich auf die Geräuschkulisse des Kindes und hat schon mit diversen Anzeigen etc. gedroht. Das macht die Situation nicht leichter. Hier denke ich mir, es wäre es am sinnvollsten, wenn die Parteien miteinander besser reden und ich als in Anführungszeichen gesunder Mensch sage, dann kaufe ich mir halt Wattestäbchen, Watte-Oropax oder sowas in der Richtung, packe die ins Rohr, um da Abhilfe zu schaffen, weil ich kann das Kind ja nicht verändern. Ich kann nur der Mutter signalisieren, ich verstehe dich, ich helfe dir, indem ich mich nicht ständig beklage, sondern vielleicht kann ich auch mal gucken, ob das Kind mit mir was machen will. Das hilft ja auch.
Wie kommt das, dass die Eltern in der heutigen Zeit überfordert sind? Ich denke, wir sind ungefähr ein Alter. Wir haben unser Leben ja eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Jetzt sind wir ja im Endeffekt die Generation, die Kinder erzieht. Warum gibt es gerade jetzt in diesen heranwachsenden Kindern, bei diesen heranwachsenden Kindern so viele Probleme? Beziehungsweise warum können die Eltern sich nicht mehr durchsetzen?
Ich sag's mal so, wir sind ja, wie du sagst, richtig fast gleich alt. Und ja, zu meiner Generation, da gab es halt eine Watschen. Ne? Ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Oder ein Klaps auf den Hintern hat noch niemanden geschadet. Oder geh gerade, Junge, sonst etc. pp. Also früher wurde verbal und auch körperlich extremst gezüchtigt. Das gibt's heute nicht mehr. Heute schauen die Leute nicht nur weg. Das Gesetz hat sich verändert. Die Strafen für Kinder mit Körperzüchtigung gibt es ja nicht mehr. Per Definition hat ja jedes Kind das Recht auf ein angemessenes und, ich sag's mal ganz einfach salopp ausgedrückt, schlägerfreies Haus.
Das heißt, ich kann als Kind meine Eltern anzeigen?
Ich kann meine Eltern anzeigen als Kind, ganz genau richtig. Ich kann sagen, Mama hat mich geschlagen, ich gehe zur Polizei. So, dann muss die Polizei eingreifen, dann ist das Jugendamt mit drin. Genau, das ist das eine. Warum sind heute die Eltern anders drauf? Die sind deswegen anders drauf, weil die Gesellschaft sich ja in einer Veränderung befindet. Das eine ist ja die Social-Media-Bereiche. Zu meiner Zeit gab es ja keine Computer, bei deiner wahrscheinlich auch noch nicht. Nee. So, das heißt, wenn wir draußen hat es geregnet, dann hat meine Mutter gesagt, zieh dich warm an, raus mit dir. Und dann waren wir draußen und sind draußen rumgeturnt bis abends und mussten abends wieder nach Hause kommen. Vorher durften viele Kinder in meiner Generation sich gar nicht zu Hause blicken lassen.
Kenne ich auch noch, ja.
Genau, so. Und heute ist so, jedes Kind, ich war vor kurzem essen und dann habe ich beobachtet, wie die Eltern essen mit ihren Kindern, weil die Eltern beide am Handy sind. So, die kommunizieren mit irgendjemand anders in der Welt, aber nicht mit denen, die anwesend sind. Und die Kinder, die laufen durch die Gegend oder B, die werden, das ist mir ebenfalls schon aufgefallen, bekommen ein Tablet vorgesetzt. So, das nennt man dann moderne digitale Kommunikation. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Dann kommt hinzu, dass ich finde, früher, zu meiner Zeit, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da hat jeder mal hingeguckt. Jeder hat gesagt, Pablo, was ist los mit dir, du weinst gerade. Heute schaut doch keiner mehr hin. Oder hast du da ein anderes Gefühl?
Nein, nein.
Siehst du? Und so werden Eltern, die eigentlich Eltern sein sollen, aus ihrer Verantwortung ja oft auch viel zu früh aus meiner Sicht rausgenommen, indem man nicht sagt, ihr Eltern, wir geben euch noch mehr Hilfen, sondern die Kinder fliegen aus der Schule raus, weil ihr Eltern nicht mit denen zurechtkommt.
Ich habe kürzlich was ganz Tolles erlebt. Ich war in einem Café, da saß eine junge Mutter mit ihrem Kind und die haben da beide gefrühstückt und auf einmal fing die Mutter in der Tasche an zu kramen und da habe ich gedacht, naja, jetzt holt sie das Handy raus, um das Kind stillzustellen. Nee, die hat Spiele rausgeholt. Die hat zwei oder drei Kartenspiele rausgeholt und hat das Kind gefragt, hey, was wollen wir spielen?
Ja, ja,
und
ja.
Saßen die beiden im Café, haben nebenbei gefrühstückt und haben Karten gespielt, wo ich dachte, wow, total genial, das finde ich toll. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine Seltenheit. Eher gibt es das Handy oder das Tablet und Hauptsache die Kinder halten die Klappe. Und was ich ganz schlimm finde im Restaurant, dass Kinder machen können, was sie wollen und den Kellnern vor den Füßen rumlaufen, wo ich dann denke, ey.
Genau, da hast du auch recht, da gibt es auch diese zwei Paar Schuhe. Genau, ich habe das auch schon erlebt, dass die Kinder frei rumlaufen und einfach nicht zurückkommen müssen. Da laufen sie dem Kellner vor die Füße und der Kellner ist noch schuld, wenn das Tablett umkippt. Das ist die eine Seite der Medaille und das andere ist, was viele Gastronomen auch machen und einfach nicht akzeptieren, dass Kinder zum Teil auch laut sind. Dass man dann sagt, ja, das hatte ich in Norwegen oft, dann gab es so eine Kinderecke, wo die Kinder gespielt haben und die war die Tür dran, da war es leiser, nicht so laut. Und irgendwann sind die Kinder rausgekommen und haben sie mit an den Tisch gesetzt und mit gegessen. Hier versucht man ja dann eher zu sagen, ich mache eine kinderfreie Zone. Das heißt, Kinder bis, was weiß ich, 10 Jahren oder so, die kommen hier in mein Restaurant nicht rein oder lokal.
Also ein Stück weit kann ich das sogar verstehen, wenn das wirklich solche Kinder sind, wo die Eltern halt sagen, komm, macht, was ihr wollt. Das kann ich schon verstehen, dass der Gastronom sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das muss ich mir nicht antun.
Natürlich nicht. Ist ja sein Geschäft auch.
Ja.
Und man muss ja mal gucken, in welchen Bereichen ist der da tätig. Ich habe jetzt gerade irgendwo, glaube ich, war das auf Rügen oder Sylt oder so, bei einem Restaurant, ne, das gesagt hat, ich mache hier kinderfreie Zone. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil natürlich, wir waren als Kinder auch hippelig. Nur wir wussten auch, jetzt müssen wir uns mal hinsetzen. Oder aber man sagt den Kindern, geht doch raus vor die Tür spielen, sowas in der Richtung, und dann kommt ihr wieder rein. Beziehungsweise bei oft ist ja so, die Kinder toben rum und die Eltern zeigen ja noch nicht mal Aufmerksamkeit dafür, dass die Kinder rumtoben. Es geht ja nicht darum, Kinder von sich aus sind ja Lebewesen, die ihren Körper erstmal in den Griff kriegen müssen. Und das dauert. Das dauert ja bis zum 18., 20. Lebensjahr. So. Und in dieser Zeit sind die Erziehungsberechtigten eigentlich gefragt und gefordert zu sagen, Kinder, es gibt gewisse Regeln, an die müssen wir uns halten, egal wie hippelig ihr seid. Oder wir müssen das machen, weil ihr seid so hippelig, wir können nicht essen gehen. Dann machen wir uns halt zu Hause gemütlich und machen zu Hause, was weiß ich, Picknick oder sonst was in der Richtung, wo ihr nebenbei auch Dampf ablassen könnt.
Du hast Puzzle Inklusion gegründet. Wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, dass dieses Konzept, was du entwickelt hast, im Endeffekt überall in Deutschland einsetzbar ist. Aber was du ja schon sagtest, es fehlt die Manpower. Was du ja auch schon sagtest, die Jugendämter akzeptieren es ja noch nicht so, wie du es gerne hättest. Verrat doch einfach mal, was macht Puzzle Inklusion und was ist deine Idee, um diese Drop-out, Drop-in-Kinder in den Griff zu kriegen, hört sich jetzt total doof an.
Nicht so richtig.
Okay.
Um die Kinder zu kriegen. Genau, also meine Idee, die Philosophie steckt dahinter, dass in jedem Menschen, Lebewesen grundsätzlich der Kern drin steckt, ich brauche Ruhe. So, aber die Ruhe bekomme ich ja nicht, indem die Leute, die mir sagen, du störst ständig, noch weiter zeige, du störst, indem du weiter sanktioniert wirst, sondern ich gebe diesen jungen Menschen oder jungen Erwachsenen mittlerweile einfach Raum und Möglichkeit, in deren Tempo Situationen so meistern zu können, dass sie für diese Person wieder positiv sind. Ich habe Kinder und Jugendliche, die mich angespuckt haben in Norwegen, die mich getreten haben, aber ich habe immer wieder signalisiert, das bist nicht du, sondern es ist das System, was dich da kaputt gemacht hat. Und wir haben dann intensivst gearbeitet, bis wir, wie auch jetzt bei dem jungen Person X, was ich erzählt hatte, hier wieder eine Connection gefunden haben, eine Verbindung, um darüber dann positiv arbeiten zu können. Und zwar in ganz, ganz extrem kleinschrittigen Schritten, ja.
Wie kommen die Menschen jetzt zu dir oder wie kommen die Kinder jetzt zu dir? Kommt dann die Mutter und sagt, hier Pablo, ich habe ein Kind, das funktioniert nicht, kümmere dich mal drum? Oder wie kommst du an die Kinder?
Also viele Kinder komme ich über die Ämter, weil die Ämter sagen, wir haben hier Kinder, da versuchen wir seit Jahren was umzubasteln, das funktioniert nicht. Oder aber Eltern können mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Also ich habe auch schon erlebt, dass mich Lehrkräfte mittlerweile kontaktieren, weil sie aber sagen, ich habe in der Klasse ein Kind, das vielleicht könnten wir da mal mit den Eltern reden, ob wir irgendwas drum basteln können, damit das besser funktioniert.
Wie finanzierst du das jetzt, wenn die Eltern zu dir kommen und sagen, ich komme mit meinem Kind nicht mehr klar? Das kostet ja Geld. Du machst das ja nicht umsonst.
Genau, das eine ist, das kostet Geld. Und also ich bin bei vielen Kindern erstmal nur so drin, um mir das anzuschauen und überhaupt zu sehen, ob das einen Sinn macht. So, wenn das Sinn macht, dann werden diverse Anträge beim Kostenträger gestellt, Region Hannover, Stadt Hannover, um dann diese Kosten abdecken zu können. Über die Krankenkasse wird sowas nicht finanziert.
Es gibt ja mittlerweile ganz viele Alleinerziehende, größtenteils Mütter. Sagtest du eingehend auch schon, die Eltern müssen arbeiten, gerade diese alleinerziehende Mutter oder auch der alleinerziehende Vater muss arbeiten, weil sonst funktioniert es nicht. Jetzt hat das Elternteil 1, 2, 3 Kinder, alleinerziehend. Der andere Elternteil kümmert sich so gut wie gar nicht, der zahlt mal ein bisschen Geld und das war's. Diese Mutter ist doch im Endeffekt total überfordert. Die hat im Endeffekt 2 Kinder, hat einen Fulltime-Job, hat ein Haus, was sie sauber halten muss, hat Freunde, die irgendwie gepflegt werden wollen und hat eine Verwandtschaft, die auch besucht werden will, hat vielleicht noch 1, 2, 3 Hobbys, die auch noch irgendwie damit rein müssen. Wie kriegt diese Mutter das alles unter einem Schirm? Das ist ja schon, alleine jetzt, wenn wir drüber sprechen, ist das ja schon so ein Berg.
Ganz genau. Das ist auch etwas, wo ich mir denke, da hat sich ja unsere Welt ja auch enorm verändert. Ich nehme da mal ein Beispiel von einer Familie, die ich vor kurzem besucht habe, wo ich übrigens auch noch keine Kosten ins Spiel gebracht habe, sondern das ist eine Familie, die kommt aus Ghana, Mutter mit 7 Kindern, alleinstehend und hat davon ein Kind, das eine Behinderung hat. Und hier jetzt ein Hilfsapparat rumzusetzen, ist enorm schwierig. Das, was ich jetzt der Stadt da erläutert habe, ist, das Kind hat eigentlich eine Schulpflicht, soll in die Schule gehen. Die Schule kommt mit dem Kind nicht zurecht. Und ich habe gesagt, wir schauen, dass wir mit dem Kind uns erstmal vertraut machen, jemanden hineinsetzen, der mit dem Kind erstmal nur spielt, einmal Kontakt aufbaut, mit den anderen 6 Geschwistern Kontakt aufbaut, mit der Mutter Kontakt aufbaut. Und dann so nach 3, 6 Monaten versuchen wir ganz kleinschrittig in die Schule zu kommen. Und zwar immer nur stundenweise. Damit das Kind wirklich das Gefühl hat, ich komme in die Schule und dann gehe ich aber wieder raus und kann mich wieder rausziehen, habe wieder die vertraute Person um mich herum, mit der ich dann entweder wieder in die Schule gehe, in das Schulgebäude gehe oder ich gehe mit ihr auf den Spielplatz oder was weiß ich was.
Das steigt ja, diese Quote, dass immer mehr Leute oder mehr Elternteile alleinerziehend sind.
Das steigt, genau. Und ganz oft, und das ist auch für mich auch so ein Dorn im Auge, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Schulen sagen, hier kommt ein Kind aus irgendwelchen Gründen nicht richtig zurecht und dann ist hier dann das Jugendamt mit eingeschaltet. Da haben wir dann nämlich das Problem, weil dann ganz in vielen Fällen kann es funktionieren oder funktioniert es auch einigermaßen holprig, aber dann doch wird eine sogenannte Familienhelferin oder Helfer eingesetzt. Diese sind aber immer von der Zeit her gebunden. Das, was ich halt mache, ist, diese Familienhilfe kommt vormittags oder sie kommt auch mal nachmittags für 2 Stunden. Das hilft aber der Familie nicht wirklich, so in der Regel. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. So, aber in der Regel brauchen solche Familien mindestens 4 bis 8 Stunden Unterstützung pro Tag. So, damit wirklich dem Kind die Entlastung gegeben werden kann, und ich rede hier vom Kind, die ist ja in der Familie durch den enorm hohen Druck, weil Mutter, Vater alleinerziehend ist, 2, 3, 4, 5 Geschwister da sind etc. pp., mit das Kind hier das Gefühl hat, ich habe endlich mal jemanden, der die für mich da ist, und ich kann hier auf dem Wege individuell was erlernen. Meinetwegen auch Freizeitgestaltung. Das habe ich jetzt auch bei einem Kind endlich durchbekommen, wo wir gesagt haben, das Kind braucht wirklich auch die Möglichkeit, in der Freizeit etwas gestalten zu können, zusätzlich zum Schulalltag. Und dass das dann nicht wieder, was ja oft der Fall ist, morgens hat das Kind hier jemanden, nachmittags hat das Kind da jemanden. Zusätzlich kommt die Ergotherapie, die Logopädie und was weiß ich nicht noch alles dazu. Das Kind ist ja fix und fertig und kein Wunder, dass es dann explodiert.
Das höre ich immer häufiger, dass die Kinder vollgeproppt sind mit Aktivitäten. Reiten, Schwimmen, Basketball, Volleyball, Fußball. Jeden Tag 1 bis 2, vielleicht auch 3 Aktivitäten, wo ich dann denke, das Kind ist 8 Stunden oder 6 Stunden in der Schule. Das ist ja ein Arbeitstag für uns Erwachsene. Und hat dann im Anschluss nochmal 6 bis 8 Stunden Programm. Wann ist das Kind denn Kind oder wann darf das Kind denn überhaupt Kind sein?
Ganz genau, so sehe ich das auch. Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Darum hatte ich das vorhin auch angesprochen, dass es überall irgendwelche Systemsprengungen gibt, wenn man dieses Wort verwendet. Und zwar auch im Gymnasium, weil irgendein Kind ist immer mit der Situation überfordert, weil es einfach, wie du gerade angesprochen hast, wir haben 6 bis 8 Stunden Alltag. Das Kind fährt morgens um 7 Uhr los zur Schule, um 7.45 Uhr da zu sein, damit 8 Uhr der Unterricht beginnt. Hat dann die Nachmittags-AGs, weil die Mutter ja arbeiten muss oder der Vater oder beide arbeiten. Das heißt, die kommen dann erst gegen 15.30 Uhr nach Hause, dann sitzen sie eine Stunde zu Hause und essen was oder daddeln am Computer rum, weil dann vergessen sie das Essen und dann gucken sie auf die Uhr und müssen zum Sport, zum Radfahren oder was weiß ich was oder Panflöteunterricht geben. Und dann kommen die Kinder nach Hause, die Eltern sind total fertig, haben noch 2, 3 Kinder, um die sich kümmern, vielleicht noch 2 Neugeborene gleichzeitig. Was fällt dann auf? Das Kind hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. So, das müsste es jetzt auch noch machen. Das heißt, viele Kinder kommen dann gestresst, kaputt vom Sport etc. nach Hause, wollen eigentlich die Füße hochlegen, sich entspannen und dann müssen sie noch Hausaufgabe machen. Und das heißt, die Kinder haben so betrachtet einen viel längeren Arbeitstag als die meisten Erwachsenen.
Wie viel Manpower benötigen wir in Deutschland, um dieses Konzept, was du da jetzt entwickelt hast, umzusetzen, um halt diese Drop-out-Drop-in-Kinder diese Stütze zu geben, die sie wirklich brauchen?
Es muss ein Denken im Gehirn vorangehen. Es muss dieses, ich sag mal, preußische Denken, wir müssen alle erfolgsorientiert handeln und dieses, jedes Kind muss Erwachsene siezen oder junge Menschen müssen Erwachsene siezen, das muss weg. Es muss ein flüssiger Übergang, dass die Kinder das Gefühl haben, sie werden gehört. Weil wenn ich dann das Sie reinbringe, ist ja wieder eine Abstufung. Ich bin du und du bist sie. Dann geht es in den Köpfen der Erwachsenen, Lehrkräfte und des ganzen Systems herum, dass die erkennen müssen, dass ja, es gibt die Schulbildung, weil die ist ja per Gesetz definiert worden, beträgt ja 9 Jahre, dass man in diesen 9 Jahren einfach sagt, hier habe ich Kinder, die sind nicht in der Lage, das so zu leisten, wie ich es eigentlich gerne im Unterricht habe. Also passe ich das den Kindern an, sprich, wir müssten ein zweites Schulsystem aufbauen, wo den Kindern dann wirklich geholfen werden kann, indem man sagt, was ich gesagt hatte, wir gehen jetzt einfach mal 2 Stunden raus und machen draußen in der freien Natur unser Mathe, Englisch, Deutsch mit den Hilfsmitteln, die die Natur zu bieten hat. Also das heißt, im Kopf jedes Einzelnen muss sich entwickeln, dass Inklusion bedeutet, ich gehe auf die Bedürfnisse der einzelnen Person ein und nicht ich möchte das Systembedürfnis auf diese Person rübergeben.
Du sagtest 9 Jahre Schulpflicht. Wenn ich diesen ganzen Schulapparat mal durchleuchte, was überhaupt unterrichtet wird und was ich von diesen ganzen Krams überhaupt brauche, stelle ich ja fest, keine Ahnung, dass 50% oder vielleicht sogar noch mehr von dem, was die Kinder lernen, völliger Schwachsinn ist, weil du brauchst es im Berufsleben nicht. Wenn ich mich als Kind oder als Jugendlicher dann später irgendwie spezialisiere, dass ich vielleicht in die Autoindustrie oder wohin auch immer gehe, dann brauche ich andere Rechenarten, die auf den Grundrechenarten zum Beispiel aufbauen. Aber es macht doch keinen Sinn, in diesen 9 Jahren so viel Input in dieses Kind zu ballern, wo es die Hälfte von gar nicht braucht.
Genau. Sehr gut gesagt, Sven, so sehe ich das auch. Ich sage auch immer wieder, ich habe damals in der Schule lernen müssen, wie viel Luft in einem Raum ist. Damals die saloppe Antwort gegeben, als gefragt wurde, ob ich das ausgerechnet habe, habe ich gesagt, nein, ich merke, wenn die Luft weg ist. Mein Lehrer war nicht begeistert. Nichtsdestotrotz zeigt das ja, bis heute weiß ich nicht, wie man die Luft errechnet. Und aus mir ist trotzdem was geworden. Und ich habe ganz oft mit Handwerkern zu tun, kleinen Handwerksfirmen, die mir berichten, Pablo, jeder Maler muss mittlerweile so gut in Mathe sein. Warum? Früher haben wir einfach gewusst, wie wir Farbe zusammenstellen und haben danach gearbeitet. Dann gab es einen Vorgesellen, einen Gesellen und einen Meister und die mussten die Verantwortung tragen. Aber das waren dann Leute, die dann auch in der Schule besser waren. Aber diese Bereiche, wo man wirklich sagt, ich nehme auch die einfachen Leute. Es hat ja heute jeder Hauptschulabgänger hat ja heute enorme Probleme, irgendwo reinzukommen. Natürlich schreit die halbe Wirtschaft, die haben so und so viele Lehrstellen frei. Aber wenn ich jetzt ganz überspitzt gesagt sage, dass die Hälfte dieser Ausbildungsplätze fast schon ein Hochschulstudium braucht, dann ist das doch Quatsch hoch vier, weil, wie du selber gesagt hast, 50% dessen, was wir in der Schule mal gelernt haben, verwenden wir in unserem ganzen Leben nicht mehr. Ich habe Englisch gelernt, und viel weitergebracht hat mir es auch nicht.
Ich fand das Beispiel mit dem Maler jetzt ganz gut. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene da draußen, die Bock haben, diesen Malerberuf auszuüben. Wenn die gut sind im Tapezieren oder im Malen oder was auch immer, dann ist es doch völlig in Ordnung. Weil den stellt man dann einmal Farbe hin und die müssen wissen, wie abgeklebt wird. Und dann dürfen sie pinseln. Und das ist doch das Wichtige, dass die Qualität der Arbeit gut ist und nicht, ob die Flächen berechnen können oder was weiß ich was.
Genau, mein einer Bruder, der ist zum Beispiel Dachdecker. Mhm. Der ist mit Ach und Krach Dachdecker geworden, hat dann irgendwann seine Arbeit super toll gemacht. Und ich sage mir anhand seiner Berichte damals immer wieder, dass gerade in diesen Bereichen, warum lässt man nicht da die einfachen Mitarbeitenden, einfache Mitarbeiter sein, dann sollen sie doch die Dachpfannen da drauflegen, für das genaue Setzen oder Zusammenrechnen, wie viel ich was brauche. Dafür gibt es dann wieder den Meister und den Chef. Und die anderen, die arbeiten hinzu.
Wo können sich Kinder hinwenden, die jetzt vielleicht diese Podcast-Episode hören und sagen, Mensch, Mama und Papa, die sind irgendwie doof zu mir. Ich kriege hier täglich welche geballert oder die psychische Gewalt ist so hoch, die halt aus diesem Elternhaus ausbrechen wollen, weil sie es nicht mehr aushalten. Welche Möglichkeiten haben diese Kinder?
Also einmal natürlich die klassischen Möglichkeiten, sprich, da gibt es diese sogenannten Hilfstelefone, die findet man, kann man googeln. Das ist das eine, die Landesregierung oder die haben da auch irgendwas installiert. Ich habe es aber mittlerweile auch so, dass mich, jetzt hat mich junge Menschen angerufen, die können mich einfach über die Webseite anrufen und wir besprechen das Ganze und versuchen dann die Hilfswege auf den Weg zu bringen. Das kann man machen. Manchmal ist es auch so, ich habe auch Eltern, die mich nur anrufen und wir reden einfach nur, wie wir jetzt gerade hier auch miteinander reden und danach geht es denen meistens schon viel besser.
Was können Eltern tun, die jetzt Kinder zu Hause haben und total am Verzweifeln sind und sagen, ich komme mit meiner Tochter, mit meinem Sohn nicht klar und am liebsten würde ich ihnen eine knallen, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, aber das darf ich ja heute nicht mehr, was auch total super ist, also finde ich völlig okay. Wo können die Eltern sich hinwenden, wenn die jetzt, weil ich höre das ganz häufig, oh, wenn wir zum Jugendamt gehen und dann stehe ich gleich auf der Kippe, die nehmen mir das Kind weg und bla bla, was ja Quatsch ist, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt beim Jugendamt anrufe und sage, ich habe hier ein Kind, ich komme mit dem Kind nicht klar, dass das Jugendamt kommt und mir das Kind wegnimmt. Das glaube ich nicht.
Nein, das passiert in den seltensten Fällen völlig richtig. Natürlich hat das Jugendamt immer den Stempel als konservativ, wir nehmen weg die Kinder. Nur sage ich es auch nochmal, die Eltern haben die Möglichkeit, auch mich hier einfach anzurufen und wir gucken, dass wir da irgendwie im System schon helfen. Manchmal hilft es, wenn man einfach, ich habe mich bei einer Familie aus dem Libanon, die hat große Probleme gehabt und da bin ich mit hingegangen. Und mittlerweile ist das so, dass ich da ab und zu zum Essen komme und das Kind einfach merkt, Mensch, da ist jemand, der redet mit mir anders, der ist nicht wie die, die draußen sind, die immer mit mir reden, streng und so, sondern der hat mir auch zu mir immer gesagt, du bist ein riesen Arschloch. Und sag ich, das interessiert mich nicht. Da bin ich da, das ist sein Empfinden. Und er merkt, das stört mich nicht. Und so sind wir in Anführungszeichen gute Kumpels geworden. Und den Eltern wird dadurch ja auch geholfen, wenn die einfach merken, dass die Kinder das Gefühl haben, da ist jemand, der hört den Kindern zu und bestimmt nicht wieder irgendetwas. Verstehst du?
Also können wir abschließend sagen, egal wie das Kind unterwegs ist, ganz viel Zeit, Ruhe, das eigene Tempo rausfinden, das Kind nicht unter Druck setzen und statt dem Handy vielleicht einfach mal ein Kartenspiel mit ins Restaurant nehmen und sagen, hey komm, wir spielen jetzt einfach mal Karten. Und ich denke auch dem Kind gewisse Schranken aufzeigen. Ich habe keine Kinder, ich kann natürlich jetzt klugscheißen, aber ich denke, es ist ja auch wichtig, dass den Kindern gewisse Schranken aufgezeigt werden. Sonst wissen sie ja gar nicht, was dürfen sie ja nicht, was dürfen sie nicht.
Kinder sind ja per Definition erstmal Kinder. Und diese wollen ja geführt werden. Aber positiv geführt werden, da hast du vollkommen recht. Ich muss diesen Kindern eine ganz, ganz klare Struktur geben. Das heißt, gerade bei den Spezies, die ich jetzt habe, die haben einen ganz super Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens, da bewege ich mich mit den Kindern, mit dem Klienten frei herum. Beispiel, in der Schule muss das Kind um 6:30 aufstehen. Bei mir reicht es, wenn es um 9:30 bis 9:30 aufsteht. So, dann reden wir zusammen und versuchen den Tag gemeinsam zu gestalten und zu planen. Das geht natürlich bei der Schule nicht, weil das vorgegebene Unterrichtsfächer sind. Und ein Kind, wie ich es gerade beschrieben habe, mit diesen sicheren Rahmen dann auch das Gefühl hat, ich bin aufgehoben und ich werde gehört.
Als du vorhin sagtest, dass die Kinder ihre Ruhe benötigen und ihr eigenes Tempo, da habe ich so an meine Therapie gedacht, weil genau das bekomme ich als Erwachsener mit 50 Jahren zu hören. Dein eigenes Tempo ist ganz wichtig, ganz viel Ruhe, Meditation, Achtsamkeit und so weiter und so weiter. Warum kriegen die Kinder das nicht zu hören? Ja, ich meine, ich bin vielleicht gestresst durch den Job oder durch was auch immer. Und die Kinder sind ja auch gestresst. Aber warum kriegen die Kinder nicht diese Möglichkeiten, Achtsamkeit zu lernen oder auch eine Form der Meditation zu lernen? Ich denke, das würde ja auch für eine ganze Masse bringen, dass sie sich selber runteratmen können zum Beispiel.
Wenn der Druck nicht so hoch wäre, den die meisten Familienhäuser haben, Elternteile, dann würde das garantiert deutlich besser funktionieren. Ich will den Eltern nicht abreden, dass sie den Kindern nicht das geben, was sie versuchen, ihnen geben zu können. Nichtsdestotrotz merken wir ja selber, dass sich unsere Generation ja verändert hat. Ne? Ich bin nach draußen in Anführungszeichen gejagt worden, bin aber nicht gestorben, sondern habe draußen in der freien Natur, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich war stundenlang draußen und habe mir die Bäume angeguckt, bin mit dem Hund spazieren gewesen, habe meine Kumpels damals getroffen, wir haben noch Fußball gespielt. Und sowas würde ich mir auch wünschen, dass man den Kindern einfach die Möglichkeit gibt, hör mal zu, mein Junge, geh mal raus, entspann dich oder komm her, ich, Papa, ich habe zwar einen langen Tag gehabt, aber jetzt setzen wir uns beide aufs Fahrrad und machen zusammen eine schöne Radtour. Einfach ein bisschen hier rumfahren. Oder weißt du was, ich sehe mir gerade, du hast hier eine 4 geschrieben, das hat mein Vater ganz toll gesagt. Ich habe eine 4 in Mathe nach Hause gebracht und er dann nur gesagt hat, oh, das ist gut, besser als eine 5, komm, lass uns was Schönes machen. Sowas würde ich mir einfach auch wünschen, dass da diese, ach Mensch, Flexibilität, ich komme dem Kind entgegen, dann kommt mir das Kind ja auch entgegen. Und zufriedene Kinder sind letztendlich ja diejenigen, die zufriedene Steuerzahler werden und der Gesellschaft auch wieder helfen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Pablo, würde ich sagen.
Danke dir.
Deine Kontakte packe ich in die Podcast-Shownotes.
Jupp.
Und ich finde es total toll, was du machst. Vielleicht können sich ja ganz viele Gemeinden, Orte was bei dir abgucken und sagen, ey, das können wir umsetzen. Mach weiter so. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich sage vielen, vielen lieben Dank und wünsche noch einen angenehmen Tag.
Das wünsche ich auch. Bis dann, Pablo.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.